Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs, ich sitze hier im kalten Hamburg und im noch kühleren Stade. Auch mit einer Pudelmütze auf dem Kopf ist mir zugeschaltet Klaas Stechmann. Klaas, wie sieht's aus? Hast du schon Kolbenbrand vorne an der Nase oder bist du gut warm aufgepackt?
Ich bin halbwegs gut warm eingepackt. Mütze auf dem Kopf, warm Kapuzenpullover auf. Das muss schon sein.
Hat das denn bei dir jetzt energetische Gründe, dass du mit einer Mütze aufziehst, oder bist du hier am Sonntag, wir nehmen heute an einem Sonntag auf, hast du den Sprung unter die Dusche nicht geschafft und das ist einfach so dein Umstandsdasein?
Ja, der Sonntag ist so eine Geschichte mit der Körperhygiene und mit der Ruhe auch. Ja, ich muss sagen, die Heizung läuft noch nicht so ganz hier bei uns, wo ich mich hier gerade befinde, und Kapuze ist Standard. Mütze ist auch Standard und sehr untypisch für mich. Dicke Socken sind auch Standard. Ich mache normalerweise einen sehr großen Bogen um dicke Socken, aber zurzeit in den Umständen, wie ich hier lebe, muss ich die auch tragen.
Ja, okay. Ja, mein Lieber, ich bin auf unsere letzten Folgen angesprochen worden, und zwar hast du ein paar Snippets eingebaut in unseren Pausen mit ein bisschen Sprech und ein, zwei Interviews auf Englisch. Kannst du nochmal sagen, was war das und was wurde da thematisiert?
Ja, ich war sehr erstaunt bei dem Podcast-Phänomen Joe Rogan war Anthony Kiedis zu Gast. Das ist der Sänger von den Red Hot Chili Peppers. Und ich habe die Biografie von dem damals gelesen. Die heißt auch Scar Tissue. Kann ich übrigens sehr empfehlen. Und der spricht sowohl in der Biografie als auch öfter in seinen Interviews über seine Gesundheit, über seinen Körper und auch mehrfach über seine Erfahrungen mit Osteopathie. Und so war das auch in der Podcast-Folge, wo sie darüber gesprochen haben, okay, was ist mit deinem Knie los? Ich habe gehört, du hast dir dein Knie verletzt. Und er sagt, ja, Osteopathie, das ist das Ding für ihn. Es gibt wohl irgendwie eine französische Osteopathin namens Lucille, die er auch namentlich erwähnt, die sein Knie wieder hingekriegt hat und die auch anscheinend seine Frozen Shoulder wieder gerade gebogen hat innerhalb von 3 Behandlungsschritten, während er als super multinationaler, super erfolgreicher Musiker jeden zweiten Doktor auf der Welt schon besucht hatte, der ihm nicht helfen konnte, aber die Osteopathie hat's gebracht. Das fand ich ganz cool, und deswegen dachte ich, bringe ich das mal mit unter. Ja. Und bei unserer Selbst- und Ständig-Folge, der letzten Folge, da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema Geld verdienen. Und da habe ich einen Einspieler von Nate Diaz mit reingebracht, seines Zeichen kalifornischer Kampfsportler, der mal gefragt worden ist, ja, Nate, wie ist denn für deinen nächsten Kampf der Gameplan? Also was ist deine Strategie, um den Typen zu besiegen? Da sagt er so, der Gameplan ist, ich gehe da rein, mach ein paar geile Kung-Fu-Tritte, hau ihm ein paar, hit him with some good shit, nicht getroffen werden selber und dann mit einer Tasche voller Cash nach Hause gehen. Das fand ich, das ist ein guter Gameplan.
So machen wir das hier auch. Das ist ein feuchter Traum von dir, ehrlicherweise, oder?
Ja.
Also, ich kann mir schon vorstellen, bei deinen Sparrings, die du in den Kampfsport-Dojos dieser Welt schon mal hinter dich gebracht hast, dass du durchaus auch schon mal in der Dream World warst, wo du im Käfig sie alle platt gemacht hast.
Ja, war ich auf jeden Fall, ja. Und man sagt ja auch, zum Thema Sportpsychologie sollte man sich immer so vorstellen, man wäre der große Held oder die große Koryphäe, damit man auch besser performen kann. Ist dir bestimmt auch schon mal untergekommen, oder? Dass man sich vorstellen soll, ich bin derjenige, diejenige, und dann wird die Performance auch besser.
Think big so ein bisschen, ne? Ja, get rich or die trying fällt mir gerade noch als Statement dazu ein. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das ein Gamechanger ist. So bin ich aber nie erzogen und erzogen worden oder aufgewachsen. Von daher fehlte mir das vielleicht so ein bisschen, um sportliche Top-Erfolge zu erzielen. Ich bin ja durchaus dem Fußball zugetan und habe sehr lange Fußball gespielt und glaube auch nicht ganz blind, aber so richtig zu den ganz, ganz großen Würfen hat es leider nicht gereicht. Vielleicht hätte mir so ein bisschen Mindset-Training von Klaas Stechmann da geholfen, um noch ein bisschen was aus mir rauszukitzeln, ja. Klaas, mein Lieber, ich kann ruhigen Gewissens heute diesen Podcast aufnehmen. Ich hatte das letzte Mal kurz angerissen, ich hatte eine Vernissage in meiner Praxis, die Premieren-Vernissage. Meine Galerie ist aus dem Boden gestampft und wir hatten ein cooles Event, was jetzt ohne Facebook-Party-mäßig über rennenden Menschen und Horden über die Bühne gegangen ist. Wir hatten so circa 50 bis 55 Gäste. Ich habe versucht, heimlich Strichlisten zu machen mit Leuten, die rein und raus getapert sind. Und das ist in meinen Praxisräumlichkeiten dann durchaus auch voll gewesen. Aber immer so, dass es auch jetzt nicht wahnsinnig überlaufen war. Coolerweise sind auch viele Leute einfach reingesneakt, die die Werbung draußen auf der Straße gesehen haben. Hier ist heute Ausstellung und genau das war auch der Plan. Dadurch habe ich so ein bisschen Laufkundschaft sozusagen in der Bude gehabt, die sich schon mal nach rechts und links durch die Räume orientieren konnten. Der Künstler konnte sich gut präsentieren, hat sogar ein paar Kunstwerke verkaufen können. Das war echt cool. Und wir haben fleißig Getränke getrunken und für einen guten Zweck gespendet. Und dabei sind über 200 Euro eingenommen worden. Die sind jetzt schon auf dem Weg in Richtung Hanseatic Help. Und somit war es echt eine coole Nummer. Ich hatte zwischendurch so ein bisschen Schiss, dass weil diese Räumlichkeiten durchaus sensibel sind, das ist ja denkmalgeschützt bei mir alles. Und ich habe so nicht tragende Wände, aber so Leichtbauwände eingebaut, die zum einen von der Farbe her super sensibel sind, weil das so eine besondere, nicht schimmelnde, atmungsaktive Farbe ist, die aber jeden Daumenabdruck widerspiegelt. Plus die Aufhängung ist relativ dünn und relativ fragil und mir wurde dann zugetragen, dass sich durchaus mehrere Leute schon in oder an die Türen gelehnt haben. Ich bin dann aber beim Kontrollgang durchgegangen hinterher und hat A, nichts gefehlt, es ist nichts geklaut worden und B, sehen die Wände noch einigermaßen passabel aus. Somit war es echt eine coole Nummer und das Ganze wird jetzt 2-3 Monate hängen und dann suche ich mir einen neuen Künstler oder eine neue Künstlerin und werde die ausstellen. Und dann hoffe ich, dass du auch coronamäßig wieder durch bist und am Start bist, mein Lieber.
Ja, ich war leider nicht da. Ich wäre gerne dabei gewesen. Gott sei Dank waren wir ja eine Woche später bei dir in der Praxis und haben ein cooles Arbeitstreffen gemacht. Wir haben zu viert einen Patienten durchgeackert und wortwörtlich durchgeackert, muss man sagen. Es war eine ziemlich coole Geschichte. Wir waren mit vier verschiedenen Herangehensweisen oder teilweise unterschiedlichen Herangehensweisen daran beteiligt und das hat sich irgendwie sehr gut kombiniert, finde ich. So, und es war auch nochmal interessant, so deine Arbeitsweise nochmal zu sehen, wie die sich so über die Jahre entwickelt hat aus meiner Sicht und zu gucken, wo sind die Unterschiede und wo sind so die Gemeinsamkeiten. Und das halt auch alles dann wieder sofort in der Realität abzutesten, ne? Wie geht es dem Patienten, den wir da behandelt haben? Der hatte Rückenschmerzen mit Nervenausfällen und dass man somit direkt checken konnte, okay, besser oder gleich oder schlechter. War eine coole Geschichte.
Fußheberschwäche. Ja, ich habe jetzt schon Feedback von der Mutter bekommen, dass es dem jungen Mann deutlich besser geht und nächste Woche kommt er nochmal bei mir in der Praxis rum. Ich bin mal gespannt, ob es dann mit der Motorik auch besser ist. Mhm. Wir waren uns dann ja alle irgendwann durchaus einig, dass die Dura bei ihm eine zentrale Rolle spielen könnte. Und da haben wir dann ziemlich dran rumgeruppt. Du hast das Ganze gefilmt. Mal gucken, ob wir das nochmal irgendwann online stellen. Das war auf jeden Fall schon spektakulär. Das wäre vielleicht ein Video für deinen Kumpel Thorsten, habe ich mir überlegt. Also das wäre eine Endfalltechnik par excellence. Mal gucken, ob es bei ihm in seinen Insta-Kanal schafft. Naja, wollen wir mal sehen. Werde ich das nächste Mal berichten, ob wir dem zusammen helfen konnten, dem guten Typen. Und war auch nochmal interessant zu sehen, dass du auch nochmal ein paar andere Handgriffe hattest, die ich so noch gar nie wahrgenommen habe. Du bist relativ punktuell an manche Stellen gegangen und hast nochmal so Nervenmobilisationstechniken gemacht und so, die ich noch so gar nicht auf dem Zettel hatte. Und schon interessant, weil wir ja eigentlich alle osteopathisch aus der gleichen Ecke kommen, dass sich aber durchaus auch die Erfahrungen und die Dinge aus anderen Fortbildungen, die wir jetzt alle für uns nochmal betreiben, so eine starke Rolle spielen, dass jeder doch wirklich einen eigenen Stil auch entwickelt hat.
Ja, absolut.
Und ich muss ehrlicherweise sagen, mir fällt es dann in so einer Situation schwer, mich komplett auf alle anderen einzulassen und mir erklären zu lassen, ich glaube, das ist hier so und so und so, weil ich bin dann schon in meiner Welt und denke die ganze Zeit in meinen Prozessen und habe einen klaren Plan, nee, das muss das und das sein und wir müssen jetzt so und so eine Technik machen. Ich glaube, das ist noch verbesserungswürdig, da, dass ich da Dinge von externen aufnehme. Unser Kumpel Max, der auch immer regelmäßig zuhört, Grüße gehen raus, hatte ja eine ganz große neue Entwicklung oder neuen Input, die viel über die Atmung geht. Durchaus ein interessantes Thema. Vielleicht holen wir uns den dazu mal nochmal ins Mikro. Mal schauen.
Ja. Soweit dazu, zur Rekapitulierung unserer vergangenen zwei Wochen. Wir sollten ins Thema starten, Dennis, weil wir haben
jetzt nämlich... Eine Kleinigkeit wollte ich noch kurz droppen, Klaas. Sorry, darf ich noch eine Sache, ich diese Woche erlebt habe, habe ich gedacht, das hat auf jeden Fall Podcast-Potenzial. Hast du schon mal von einem Gaumensegel-Tremor gehört?
Nein.
Das beruhigt mich. Ich auch nicht. Ich hatte eine junge Dame, die mit Kiefer- und Nackenproblemen zu mir kam und unter anderem davon berichtete, dass sie halt eben einen solchen Gaumensegeltremor hat. Und ich sagte, dann lege ich ja auch offen die Karten auf den Tisch und sage, das habe ich noch nie gehört. Sie sagte, ja, mach dir keine Platte, das kennt auch kaum jemand. Das ist einfach ein oszillierender rhythmischer Bewegungszyklus oder ein Flattern oben am Gaumensegel und kann entweder symptomatisch als Begleiterscheinung auftauchen, wie es bei ihr der Fall war, weil sie wahrscheinlich über myofasziale Dysfunktion die Nerven kurzfristig getickert hat. Oder aber es ist ein essentieller Tremor und das entsteht, wenn du eine Läsion der Verbindungsbahn zwischen Kleinhirn und Olive hast, habe ich nochmal ergoogelt. Also das kann durchaus auch ein ernsthaftes neurologisches Phänomen sein. Das war bei ihr dann aber nur temporär und wir konnten ihr dann mit dem Kiefer und mit dem Nacken ein bisschen helfen und ich glaube, jetzt ist es mit diesem Tremor auch weniger, aber wollte ich nochmal zum Besten geben, falls euch das irgendwie in eurem Tun mal über den Weg läuft, habt ihr das schon mal gehört? Ja, vom Tremor hin zu unserem heutigen Hauptthema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Ich weiß nicht, hast du schon mal nicht in süß-sauer probiert, Klaas, beim Chinesen oder auf gut bürgerlicher Hausmannsart?
Also ich glaube, dass es mir mal untergejubelt wurde, Hühnerniere am Spieß, okay. Ja, als ich in China war, da dachte ich, okay, das waren jetzt wahrscheinlich irgendwelche Herzen, das sah so ein bisschen aus wie Herz und von der Größe her wie Hühnerherz und dann hinterher, ah okay, so riecht oder so schmeckt wahrscheinlich eine Niere, wenn man sie isst,
ja. Ja, scheiden sich ja die Geister, also gerade die Generation unserer Eltern oder deren Eltern, für die waren Nieren Delikatessen, aber in unserer Welt taucht es fast gar nicht mehr auf. Also,
ja.
Also ich weiß wohl, in der Spitzenküche sind Nieren und Nierchen immer noch sehr gerne gesehen, aber es ist einfach für die breite Masse irgendwie dann doch ein bisschen crazy und man muss sie, glaube ich, auch lange wässern, damit man nicht mehr so viel, Pipi-Geschmack und Geruch an den Dingern hat und deswegen hat man die früher halt auch so stark gesüßt und gesäuert, damit das einfach vom Geschmack her noch kräftiger war als das, was die Niere so abgesondert hat. Von daher, wir sind beim Thema Niere.
Genau.
Das Niere. Grob topografisch, wo würdest du denn die Nieren verorten, mein Lieber?
Ganz grob im Retroperitonealraum, das heißt so in dem hinter dem Bauchfell gelegenen Bereich. Und ziemlich weit hinten heißt das und im Rücken, unter den Rippen gelegen. da können auch sehr viele Patienten was mit anfangen. Was ich öfter in der Praxis sitzen habe, und es geht ganz vielen anderen Leuten auch, dass sie kommen mit, ja, ich hatte Rückenschmerzen. Ich dachte, es wären die Nieren, weil die da, weil das da so hinten so ein bisschen weiter oben zieht. Also nicht unten im Kreuzbeinbereich, sondern etwas weiter oben. Und dann sagen viele Patienten, ja, ich war beim Arzt, hab mir das durchleuchten lassen, war nix, jetzt sitze ich bei Ihnen. Also so, die meisten Leute können was damit anfangen, wo die Nieren sitzen, Thema Nierengurt, Motorradfahren oder bei der Arbeit, wenn man draußen arbeitet zum Beispiel. Ja, da sind die verordnet und haben halt viele interessante anatomische Besonderheiten und spielen auch eine sehr zentrale Rolle bei sehr vielen Stoffwechselprozessen. So gibt es für dich so eine Besonderheit, anatomisch oder physiologisch von der Funktion her, die so besonders heraussticht bei der Niere?
Erstmal, um nochmal ein bisschen rauszuzoomen, ich finde es ganz interessant, die Niere ist ja ein Organ, was man durchaus spenden kann zur Hälfte und man kann trotzdem ganz normales Leben führen. Das kann man nicht von vielen Organen in unserem Körper sagen. Und es gibt auch anatomische Besonderheiten und die habe ich auch schon behandelt von Menschen, die zum Beispiel 3 Nieren besessen haben oder 1,5 Nieren, da gibt es ja auch crazy Varianten, was die Form der Niere angeht. Normalerweise sieht die Niere halt so aus wie eine Kidneybohne, aber da gibt es wirklich ja anatomische Wahnsinnigkeiten, die aber alle komplett lebensfähig sind. Das, was für mich am spannendsten bei der Niere ist, dass sie eigentlich nicht direkt vom Organ zum Bewegungsapparat befestigt ist. Das ist auch eine Besonderheit der Organe im Bauchraum. Und zwar hat sie ja ein 3-schichtiges Kapselsystem, auf das wir bestimmt auch nochmal zu sprechen kommen werden. Und dieses Kapselsystem hält die Niere an Ort und Stelle dafür. Also ich glaube, das geht zugunsten biomechanisch einfach der Mobilität, muss man sagen. Die Niere sitzt halt sehr nah am Bewegungsapparat und dadurch, dass sie halt relativ frei schwingen kann, sind wir in der Lendenwirbelsäule durchaus mobil. Zum anderen ist sie aber auch dadurch ein bisschen anfällig für für Impacts von innen und von außen. Also ich denke da zum Beispiel bei Marathonläufern oder bei Motorradfahrern daran, die immer regelmäßig einen rhythmischen Impuls auf diese Niere bekommen. Da schafft es die Niere dann manchmal nicht, ihrer Filterfunktion gerecht zu werden und dann haben die Leute Blut im Urin und das ist dann so 1-2 Tage lang und dann reguliert sich das Ganze wieder selbst.
Im Fachjargon sagt man Rotwein pinkeln bei Blut im Urin.
Okay, schade. Demnach, das finde ich einen sehr spannenden Bereich. Und dann hat die Niere natürlich noch so ein kleines Beanie-Mützchen wie wir beide heute Abend auf. Und dieses Beanie-Mützchen ist extrem interessant, was die Hormon- und Neurotransmitter-Organisation im Körper angeht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Unter anderem Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und so weiter und so fort. Das wird da alles gebildet. Und demnach ist die Niere eigentlich in jeder Behandlung Bestandteil meiner Untersuchung und ich gehe zumindest mal pauschal auf die Suche, ob ich irgendwas in der Region verbessern kann. Und ich meine wahrzunehmen, du findest die Niere ist eher überschätzt. Was würdest du sagen? Osteopathisch. Ja. Also lebensmäßig wahrscheinlich nicht, aber osteopathisch.
Absolut nicht lebensmäßig und medizinisch nicht überschätzt, ja. Aber für mich ist die Niere beim Thema Rückenschmerz in der Osteopathie so ein bisschen das, was die Leber für den Schulter- oder Nackenschmerz ist. Dass ich den Eindruck habe, sehr viele Osteopathen versteifen sich so ein bisschen darauf, ja, der hat doch nichts am Rücken, der hat das in der Niere, du musst einfach nur die Niere bewegen und dann ist gut. Und das sehe ich so ein bisschen, dass das etwas zu sehr überstrapaziert wird, dieser Vergleich, dass es andauernd nur um die Niere geht und Niere hier, Niere da, beim Thema Rückenschmerz vor allen Dingen. Oder dann auch weitergeleitet beim Thema Hüft- und Beinschmerz, Knieschmerz, weil die Niere ja anatomisch auch auf dem Psoas zu liegen kommt. und dementsprechend auch eine hohe Nähe zum Nervus femoralis hat, der dann halt durch die Leiste in den Oberschenkel hineingeht. Also anatomisch stimmt das schon, aber ich finde persönlich, dass das etwas zu sehr übertrieben wird. Mit der pathologischen Relevanz in der Osteopathie, insbesondere wenn es um die parietalen Rücken- und Bein- und Knieschmerzen geht.
Genau, es hat kein Alleinstellungsmerkmal, aber bei diesen klassischen Rücken- oder Leistenschmerzen checkst du doch auch pauschal einmal die Niere, oder wie sieht's aus?
Schon, ich muss sagen, obwohl ich das als überschätzt betrachte, bin ich dann doch schon relativ häufig in dem Bereich zugange, ja. Mhm. Es ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob man die Niere wirklich auch palpieren kann. Das gibt's ja auch viele Leute, die sagen, du kannst die gar nicht palpieren. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schick, dass in der Osteopathie so einige Techniken bestehen, wo die Niere jetzt gar nicht unbedingt so als Organ so ganz genau palpiert und geschoben oder manipuliert oder mobilisiert wird, sondern so der ganze, der ganze Zylinder drumherum, der ganze Container da so drumherum. Mhm. Das gefällt mir so eigentlich ganz gut. Also zum Beispiel Techniken von William und Finet oder für die ganze perirenale Kapsel drumherum. Mit solchen Sachen arbeite ich schon ganz gerne.
Verstehe. Du hast natürlich hinten genau in diesem Bereich, den du gerade schon anatomisch abgesteckt hast, also du hast oben die 12. Rippe, dann in der Mitte die Lendenwirbelsäule und unten den knöchernen Beckenkamm und dazwischen hast du halt viel Weiches hinten und da irgendwo sitzt die Niere. Da hast du auch super viele Bewegungsapparatsstrukturen, die eine Rolle spielen können und Schmerzen erzeugen können. Die iliolumbalen Bänder, der Quadratus lumborum, der Psoas, dann hast du die Fascia thoracolumbalis in dem Gebiet und durchaus auch so ein paar Lücken, wo sich vielleicht mal ein bisschen Gewebe einklemmen kann, also so eine Art hernierter Triggerpunkt und dergleichen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich bestimmt schon mal gedacht habe, dass ich die Niere hinten befreit habe, aber dabei habe ich durch meinen Druck einfach eine dieser anderen Strukturen gelöst und befreit und dadurch den Rückenschmerz vielleicht verbessert. So, aber das ist so die Frage nach dem nach so ein bisschen dem Huhn und dem Ei, das kann dir keiner beantworten. Was hast du jetzt am Ende des Tages da gelöst? Und somit gibt es dann durchaus auch immer diese kontroversen Diskussionen, wie zum Beispiel zwischen Peter Levine und Barral, obwohl ich gar nicht weiß, ob Barral überhaupt von dieser Diskussion weiß. Es wird ja viel gerätselt. Haben wir jetzt einen Impact drauf oder haben wir es eben nicht? Wissenschaftlich ist es, glaube ich, schwer nachzuweisen. Auf jeden Fall ist es definitiv eine spannende Region. Ja, hast du irgendwelche Erfahrungen schon mal gesammelt, wo du sagen würdest, da war es definitiv die Niere oder das hat der Niere richtig gut getan, das hat einen anderen Einfluss noch oder weiter?
Ja, ich musste da so ziemlich beipflichten, dass es immer schwierig ist zu sagen, ja, es war auf jeden Fall die Niere und nur die Niere und nicht irgendwie das drumherum liegende Gewebe. Es ist ja im Alltag so, in der Praxis, dass man meistens mehrere Strukturen behandelt, also dass wir so ein bisschen so einen eher maximalistischen Ansatz fahren. Das heißt, ich mache es meistens nicht so, dass jemand kommt und ich finde jetzt bei dem genau diese eine Schlüsseldysfunktion, die ich dann behandle und dann nach 2 Minuten fertig bin. Sondern dass ich halt meistens mir verschiedene Sachen angucke. Okay, was finde ich hier? Finde ich irgendwas im Rücken? TLÜ scheint blockiert, die Niere scheint unbeweglich, der Psoas scheint fest zu sein. Es gibt Schmerzen im Kniebereich, da steckt noch eine Dysfunktion im Meniskus. Und dann macht man halt so mehrere Sachen durch, weil ich mich halt auch nicht unbedingt auf die eine Sache verlassen möchte. Und dann ist halt hinterher immer so ein bisschen schwierig, wieder auszuklamüsern, woran lag es jetzt oder welche Sache war jetzt der Schlüssel zum Erfolg. So ein bisschen kann man das umgehen, wenn man zwischendurch Retests macht, ne? Also haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, ist eigentlich eine schlaue Strategie zu sagen, okay, ich mache jetzt hier die eine Technik, weil ich denke, das muss sein und das ist jetzt vielleicht der Schlüssel. Und dann lasse ich den Patienten nochmal wieder aufstehen und vielleicht eine schmerzhafte Bewegung machen, wenn er sowas hat, ja? Long story short, ich hatte halt so ein paar Fälle, wo ich jetzt schon wirklich sage, bei dem oder bei der war es die Niere. Und aktuell habe ich einen so einen Fall, wo ich denke, dass es unter anderem mit dem Kraftsport und dem dementsprechend hohen Konsum von Kreatinpulver zusammenhängen könnte. Wir wissen ja, dass Kreatin auf jeden Fall auf den Nierenstoffwechsel schlagen kann. Und dass es deswegen vielleicht zu einem Problemchen kommen könnte. Und der hat halt die Kombination Rückenschmerz in Kombination mit Oberschenkel-Knieschmerz auch. Ja.
Da muss man auch wirklich den bei dem kompetitiven Kraftsport beziehungsweise Kampfsport auch immer noch mal auf die Einnahme von Diuretika und sowas zu sprechen kommen. Das heißt, gerade die Leute, die für irgendeinen Kampf oder für irgendeine Bodybuilding-Event auf dem Punkt in Shape sein müssen oder ein bestimmtes Gewicht haben müssen, die nehmen zum Teil halt einfach entwässernde Medikamente oder aber schwitzen sich sonst was aus, gehen in die Sauna und mit Schwitzanzügen fahren die dann auf dem Spinning-Fahrrad in der Sauna und so weiter und so fort. Und das kann die Niere in den jungen Jahren alles immer sehr gut kompensieren, aber im Alter habe ich da schon von vielen alten Kämpfern gehört, dass es da zu Nierensteinen gekommen ist. Also von daher Obacht, Obacht, was man sich da dann so zutut und was man sich da antut. Und dazu habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Ich hatte mal einen, das war noch zu meinen Physiotherapiezeiten, einen älteren Mann, der, ich würde mal sagen, in den 80ern war, der mit extrem starken Rückenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, wie er mir dann später mal sagte. Ich war an dieser Geschichte unmittelbar gar nicht beteiligt. Aber er sagte, er ist dann von der Notfallaufnahme in die Orthopädie weitergeleitet worden und da hat man ihn irgendwie untersucht und durchleuchtet und hatte keine Ahnung und hat gesagt, irgendwie müssen wir mal abwarten, hat Schmerzmittel bekommen, hat alles nicht angeschlagen. Und er sagte, er hatte so Schmerzen gehabt, dass wenn er es zum Fenster geschafft hätte, hätte er sich aus dem Fenster geworfen. Er wollte nur noch sterben. Er hatte so starke Rückenschmerzen. Und irgendwann, da hatte das Krankenhaus dann einen Fehler gemacht, hat man ihn danach gefragt, ob er Wasser lassen kann. Das konnte er dann nicht und es stellte sich raus, dass er einen Harnleiterstein hatte und sich der Urin einfach ganz stark zurück in die Nieren gestaut hat und dann von den Nieren noch weiter ins System. Und das hat einfach die Kapsel und die kleinen Nervenzellen und die Nierentubuli so stark mechanisch gereizt, dass er extreme Rückenschmerzen hatte. Also viele Leute werden dann auch ein bisschen wirr, weil wenn die Harnkristalle und die ganzen Stoffe, die eigentlich ausgeschieden werden müssen, dann durch das System wabern, dann machen die einfach crazy sozusagen. Und dann hat man ihm einen Katheter gelegt und er hat's laufen gelassen und dann war auch sofort der Rückenschmerz weg. Also das war schon verrückt. Ja,
das ist ein sehr guter Punkt, weil wenn es um das Thema Rückenschmerzen geht und wenn wir zum Beispiel unsere Anamnese machen und den Gedanken haben, ja, bei dem könnte vielleicht der Urogenitaltrakt eine Rolle spielen, dann gibt es nämlich verschiedene Fragen. Und du hattest ja schon gesagt, ne? Wie ist es überhaupt mit Wasserlassen bei Ihnen? Klappt das oder ist das aktuell schwierig? Mhm. Weil viele Leute berichten das ja nicht unbedingt gleich, dass sie, ja, es ist irgendwie schmerzhaft oder so dabei, ne? Oder
ja,
ich
durchaus.
Gestern einen halben Liter Rotwein gepinkelt. Und so ein paar Fragen, die man da konkret fragen könnte, wäre zum Beispiel, wie ist der Harndrang? Hast du häufig Harndrang oder nicht? Oder gibt es Inkontinenz? Verlierst du unkontrolliert Urin oder ist die Stärke des Harnstrahls vermindert? Ne? Also ob das halt irgendwie so gefühlt an einem Hindernis vorbeigedrückt werden muss. Und auch, ob sich die Farbe vielleicht verändert. Ist die dunkler geworden, so heller geworden? Es gibt ja diese Diagnose über den bierbraunen Urin, wenn eine bestimmte Nierenpathologie vorliegt auch, dass er richtig dunkel ist. Ja.
Oder der honigsüße Urin beim Diabetiker, der die Glucose nochmal rauspinkelt. Da sagt ein Dozent immer, beim Diabetiker im Sommer muss man immer aufpassen, wenn die Bienen schon vorne am Schritt laufen, dann weiß man, da ist es nicht gut eingestellt.
Ja. Diabetes mellitus heißt ja wörtlich honigsüßer Durchfluss. Und die alten Ärzte haben ja auch wirklich dann immer eine Geschmacksprobe des Urins genommen. Und dann konnte man sagen, ja, da ist auf jeden Fall Diabetes am Start.
Oh Gott, oh Gott. Ja. Ja, auf jeden Fall, Geruch spielt eine Rolle auch. Danach kann man mal fragen. Und wenn man bei manchen Leuten das anpiekst, anamnestisch, dann fällt manchen auch ein, so, ja, hat sich durchaus verändert, ist weniger geworden oder tut mir auch weh oder kommt nur noch tröpfchenweise. Da muss man natürlich auch immer mal an die Prostata denken bei den Jungs zum Beispiel. Ja, und das ist definitiv was man in der Anamnese machen sollte. Und gerade so typisch für eine Nierenproblematik ist so dieser klassische Flankenschmerz. Also Patienten fassen sich dann häufig so ein bisschen in die Seite und gar nicht so sehr klassisch zentral an der Wirbelsäule, an den Rücken oder an das Kreuzbein. Und da ist es dann wichtig, um nicht irgendwelche Fehler zu machen, nochmal wirklich abzuklären, ob wir vielleicht ein paar Red Flags haben und vielleicht doch nicht behandeln sollten und die Person umgehend zur medizinischen Weiterversorgung schicken sollten. Das wäre zum Beispiel für mich, wenn dieser Rückenschmerz ganz einschießend kam und eigentlich die ganze Zeit nicht besser wird, egal in welcher Ausgangsposition, egal wie man sich dreht und wendet, ob man die Beine anwinkelt und so weiter und so fort. Wenn es immer weh tut, dann könnte es mal ein Steinchen sein. So. Dazu hattest du jetzt schon gefragt, plötzliche Veränderung des Harnverhaltens, Verfärbung, Geruch oder kommt vielleicht überhaupt gar nichts mehr. Das wäre definitiv wichtig und durchaus yellow bis red als Flagge. Was auch mal auf Niere hindeuten kann, was jetzt kein Red Flag ist, ist ein generalisierter Juckreiz. Das heißt, wenn die Filterfunktion der Niere im Laufe des Lebens nicht mehr so gut vorhanden ist, dann sammeln sich durchaus mal ein paar Harnkristalle, die nicht gut filtriert worden sind, unter der Haut und das fängt dann an zu jucken. Und die Leute sehen auch vom Hautbild eher aus, als ob sie so ein bisschen schmutziger Haut haben. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen unplastisch, aber wenn man das mal irgendwann erlebt hat, versteht man, was das heißt. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen bei Nierenpatienten. Mhm. Ja, hast du noch Dinge, wo du sagen würdest, boah, das lass mal eben erst abklären? Fieber ist immer so eine Sache, also natürlich immer Trauma, Knochenbrüche, ist vielleicht irgendwas innerlich verletzt. Fieber und Flankenschmerz wäre für mich ein Thema, wo ich vorsichtig wäre. Und auch wenn es vielleicht eine Krebsdiagnose schon gibt, da muss man auch immer im Rücken mit Metastasen und Co. auch mal immer vorsichtig sein. Wenn das alles abgeklärt ist, dann gehe ich da auch dran. Aber wenn das nicht abgeklärt ist, dann bin ich da eher vorsichtig.
Mhm. Ja, zwei Sachen, die man relativ einfach abklären kann in der osteopathischen Praxis, wäre zum Beispiel auch der Blutdruck. Die Niere ist ja auch am Blutdruck beteiligt, also an der Regulierung über das Renin-Angiotensin-Aldosteron-System. Und da kann man fragen zum Beispiel, ist bekannt, ob irgendwie Blutdruckprobleme bestehen. Viele junge Menschen machen das ja auch gar nicht, dass der Blutdruck irgendwie regelmäßig gecheckt wird. Deswegen sollte man sowas immer parat haben, dass man das mal eben kurz testen kann. Und was man noch als Möglichkeit hat, ist dieser sogenannte Klopftest oder der Murphy-Percussion-Test, wo man halt eine Hand unterhalb der 12. Rippe auflegt und dann halt beherzt richtig raufklopft mit der anderen Hand, also mit der Faust auf die Hand, die auf der Nierenregion liegt. Und dadurch kriegen wir halt so eine Erschütterung in dem Nierenbereich, dass das halt alles einmal durchgeschakt wird. Und wenn das einen einschießenden Schmerz provoziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass da vielleicht doch die Niere da eine Rolle spielt.
Ja, also insofern eine Rolle spielt, als dass es woanders abgeklärt werden sollte. Ne?
Richtig, genau.
Also Klopfschmerz positiv ist immer schon, boah, dann sollte es vielleicht schon mal nochmal abgeklärt werden, ja.
Ja, ja. Hatte ich vor zwei Wochen so einen Fall, ältere Dame mit akutem Rückenschmerz, richtig schlimm Schmerz, dass sie weint vor mir stand und auf der Liege dann auch hinterher noch geweint hat, als sie aufgestanden ist, weil der Schmerz so fies war. Mhm. Da war auf der einen Seite, muss man sagen, der Klopfschmerz auch positiv. Also das war auf jeden Fall deutlich, dass sie sehr stark zusammengezuckt. Hat sehr schnell nach meiner Behandlung, als ich ihr das erklärt habe, was ich da getestet habe und was da war, Gott sei Dank einen Arzttermin vereinbart und es wurde sehr vieles durchgecheckt und es war auf jeden Fall nicht die Niere. Die war so gesehen internistisch gesund. Es ist halt einfach richtig fieser Rückenschmerz gewesen. Aber da war der Test so gesehen falsch positiv.
Mhm.
Ja.
Mhm. Also falsch positiv bedeutet was nochmal, Klaas, damit auch falsch alle das verstehen?
Positiv bedeutet der Test, der Klopfschmerz in dem Falle schlägt an. Ich mache den Test, sie sagt, oh ja, das tut weh und ich sage, ah okay, das ist der Murphy-Percussion-Test. Könnte die Niere sein, abklären lassen. Das heißt, Test ist positiv, im Endeffekt war es aber nicht die Niere, wurde per Ultraschall und per großen Blutbild bestätigt, dass da auf der Schiene alles in Ordnung ist.
Ja.
Ja.
Alright. Ja, also spannend finde ich ja immer, die Niere hat ein dreischichtiges Kapselsystem. Eine relativ feste, relativ eng um die Niere organisierte, wie soll man sagen, fibröse Schicht, dann eine relativ dicke Fettschicht und dann nochmal eine relativ dicke, derbe, fasziale Schicht. Und gerade in dieser Fettschicht, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, gibt es ja durchaus Veränderungen auch mal. Das heißt, wenn ein Mensch gewollt oder ungewollt relativ zügig relativ viel Gewicht abnimmt, wird das Fett verbrannt im Körper, was zu kriegen ist. Und dieses Stützfett der Niere wird dann vom Körper auch weggenommen. Also es ist ein Irrglaube, dass wenn man sagt, ich möchte jetzt meinen Hintern trainieren, damit er endlich knackig aussieht, ich mache nur Po-Übungen und dann wird nur das Fett vom Po weggeknabbert. Nein, der Körper kann da nicht differenzieren, sondern durch die Verbrennungsprozesse wird am ganzen Körper gleichmäßig Fett abgebaut. Das heißt auch zum Beispiel bei Frauen im Brustgewebe oder halt im Nierenstützlager und auch am Po. Und das ist für uns Osteopathen ja durchaus interessant, weil wir davon ausgehen, dass es zu einer sogenannten Ptose der Niere kommen kann. Das heißt, die Niere ist normalerweise eng und straff in dieser Fetthülle eingebettet und gut versorgt und kann sich nicht so viel bewegen. Wenn jetzt weniger Fett da ist, das Hüllgewebe aber dennoch drumherum ist, dann hat sie ein bisschen Spiel und hängt so ein bisschen in den Seilen, in Anführungszeichen, also in dem Nierenlager. Und das kann durchaus ja mal einen Zug zum Beispiel auf die 12. Rippe, aber auch auf die Lendenwirbelsäule geben. Und da versuchen wir das Ganze ein bisschen zu regulieren und mobilisieren durch Anhebetechnik, Verschiebetechniken und so weiter und so fort. Obwohl ehrlicherweise die Frage ist, wenn wir das einmal dahin schieben und der Patient macht 3 Linkskurven im Straßenverkehr, rutscht die Niere dann nicht wieder dahin, wo sie einmal war? Da stellt sich die Frage, aber es hat sich einfach klinisch gezeigt, wenn man die Niere ein bisschen bearbeitet und ihr eine möglichst gute Comfortzone einrichtet, dann kann sie, oder dann macht die Region, sagen wir es mal so, weitestgehend wenig Probleme. Würdest du das so bestätigen?
Das würde ich so bestätigen, ja. Definitiv.
Okay, ich weiß nicht, Klaas, Niere, hast du sonst noch ein Fallbeispiel oder hattest du noch eine Studie, glaube ich, oder sowas in der Richtung?
Genau, ich habe mich natürlich in die Tiefe beschäftigt mit dem Thema und was ich immer ganz gerne mache, ist, dass ich mich um Studien kümmere und ich bin auf so 3-4 interessante Studien gestoßen. 2 sind nicht osteopathisch, aber beleuchten halt sehr gut die Verbindung zwischen Rückenschmerz und gastrointestinalen Problemen. Also in der einen Studie, die ist von 2008, von einer Australierin, Michelle Smith, die heißt How Common is Back Pain in Women with Gastrointestinal Problems? Also wie häufig kommt Rückenschmerz vor bei Frauen, die Magen-Darm-Beschwerden haben? Das kommt aus so einer Kohortenstudie, da wurden 38.500 australische Frauen untersucht. Das ist so eine longitudinale Studie für Frauengesundheit, also wo halt alle möglichen Frauen regelmäßig befragt werden, was hast du für Probleme, wie sind deine Werte und so weiter. Und diese Studien sind halt sehr gut für Forscher, weil die sich an dem Datenpool bedienen können und verschiedene Daten auswerten können, vielleicht miteinander im Zusammenhang bringen können. Naja, die haben nämlich geschaut, okay, wie häufig ist es, dass die sowohl Rückenschmerzen haben, als auch gastrointestinale Probleme. Und in dem Fall waren das zum Beispiel so Durchfall, Verstopfung, Reizdarmsyndrom, Hämorrhoiden oder halt auch andere Sachen, die sich im Bauchbereich abspielen. Und interessant ist daran, dass es auf jeden Fall eine starke Verbindung zwischen Rückenschmerz und den gastrointestinalen Symptomen bei den Frauen gibt. Das ist da sehr betont, dass es nicht nur statistisch signifikant ist, sondern auch wirklich stark und klinisch relevant ist. Und dieselbe Autorengruppe, also auch wieder diese Michelle Smith und als Co-Autor ist Paul Hodges mit dabei, also klingelt vielleicht auch irgendwas bei dir. Das ist so ein Typ, der hat auch ein paar Bücher geschrieben, ist ein Professor aus auch Westaustralien. Das ist so einer der großen Typen,
gelesen.
Wenn es um das Thema, kennst alle, ne? Das ist einer der großen Typen, wenn es um das Thema motorische Kontrolle, Bauch- und Rumpfmuskulatur geht. Der hat auf allen möglichen großen Kongressen gesprochen und so. Auf jeden Fall ein Schwergewicht. Und auch das Journal, Clinical Journal of Pain, wo das veröffentlicht ist, ist auf jeden Fall auch ein eher Hochkaräter. Zweite Studie, The Relationship Between Incontinence, Breathing Disorders, Gastrointestinal Problems and Back Pain in Women. Wieder dieselbe Patientenkohorte, also wieder 38.000 oder noch mehr australische Frauen. Diesmal haben sie das ein bisschen ausgeweitet, geguckt, nicht nur Rückenschmerzen in Verbindung mit Bauchbeschwerden, sondern auch mit Inkontinenz, also eben auch ganz genau Niere oder Urogenitaltrakt und auch mit der Lunge, also Asthma zum Beispiel. Ja. Und auch dort ist es so, dass sie deutlich sagen, ja, es gibt eine starke Verbindung zwischen diesen Beschwerden im Bereich Atem, Urogenital-Nierentrakt und Bauchbeschwerden und eben Rückenbeschwerden. Und das ist zum Beispiel auch so, das konnten sie durch die Daten recht gut erheben, wenn zum Beispiel eine Population von Frauen unter Rückenschmerzen litt, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, dass die im Laufe ihres Lebens auch an den anderen viszeralen Problemen leiden werden. Ja? Also haben sie Rückenschmerzen als alleiniges Problem, dann werden die vermutlich irgendwann, oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die auch die anderen Probleme kriegen werden. Und dasselbe trifft auch andersrum zu. Das heißt, wenn die zum Beispiel unter Inkontinenz leiden oder unter Asthma leiden, dann ist unter diesen Frauen die Wahrscheinlichkeit ebenso erhöht, dass sie irgendwann Rückenschmerzen kriegen werden. Mhm. Ja, und auch nicht nur so ein bisschen erhöht, sondern auf jeden Fall auch eine starke Assoziation. So, Dennis, wie wir ja immer wissen, heißt, dass es so korreliert, noch nicht unbedingt, dass es auch kausal zusammenhängt. Wenn du das so hörst, okay, viszerale Probleme führen häufiger auch im Laufe des Lebens zu, sag ich mal, parietalen Problemen, um jetzt im Osteopathensprech zu bleiben. Hast du Ideen oder wie würden wir Osteopathen das erklären, dass es da so eine Verbindung gibt?
Also für mich sind da immer die direkten faszialen und bandartigen Verbindungen die größte Rolle. Also die meisten Strukturen sind halt unmittelbar im Bewegungsapparat befestigt.
Richtig.
Und in unserer Welt hat ein Einfluss des Organsystems oder ein Problem des Organsystems auch eigentlich relativ schnell einen Einfluss auf den Bewegungsapparat.
Genau.
Wobei man auch sagen muss, der Körper kann ja durchaus eigentlich relativ viel kompensieren. Wir jammern zwar immer schnell, weil wir irgendwelche Wehwehchen haben, aber wer weiß, wie lange der Körper eigentlich schon damit zu tun hat, das Ganze abzuwehren und das Ganze schon erfolgreich abgewehrt hat. Nur irgendwann schafft er es dann nicht mehr und dann tut es weh und wir denken, ach, jetzt schon wieder Rückenschmerzen oder schon wieder Nackenprobleme. Und der Faktor Organsystem ist insofern immer ganz spannend, weil das meiner Meinung nach durch das vegetative Nervensystem innerviert wird und durchaus viel länger schmerzmäßig runtergekocht bleibt, also schmerzmäßig nicht relevant ist. Das Vegetativum ist sehr lange sehr sehr schmerzarm, wohingegen das somatische Nervensystem halt super sensibel ist. Und wenn wir dann irgendwann so viel Probleme im vegetativ innervierten Bereich aufgestaut haben, dass wir einen Einfluss auf das somatische innervierte Gebiet haben, dann tut es im somatisch innervierten Gebiet weh und wir rennen damit sofort durch die Weltgeschichte. Obwohl es dann eigentlich viel ein einfaches wäre, diese Viszera plus Vegetativum zu behandeln, um dann wiederum die Somatik runterzufahren. Das war jetzt sehr nerd-talkig, aber
das war dann
das ist meine Antwort.
Ja, ja, finde ich sehr gut. Also was du halt meinst, oder der Fachbegriff dafür ist ja so dieser viszerosomatische Reflex, also zwischen inneren Organ und den Muskelknochensystem so ungefähr. Ne? Ein Problem ist die Niere. Ich merke mein Aua-Aua aber im Kreuzbein unten oder im Knie unten. Eben halt durch dieses Konvergenzphänomen in den Nervenwurzeln, dass sich die Organe und die Knochenmuskelfaszienstrukturen halt eben dieselbe Nervenwurzel teilen, so, und dass es so eine Konvergenz da gibt. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die die Autoren aus den Studien auch diskutieren. Dann die Faszienanatomie hast du ja besprochen und die thorakolumbale Rückenfaszie hat ja auch eine recht starke Verbindung tatsächlich zu diesem Urogenitaltrakt, also halt eben auch ganz genau zu den Nieren, und das kann halt eben auch eine Rolle dabei spielen, warum viszerale Probleme irgendwann zu Rückenschmerzen stärker führen können. Was die auch berichtet haben in der Studie, also ich hätte ja gesagt, dieser Paul Hodges ist ja so eine Koryphäe auf dem Gebiet der motorischen Kontrolle und der Rumpfmuskeln, und der hatte auch hervorgehoben, dass es sowohl bei internistischen viszeralen Problemen als auch bei Rückenproblemen zu einer veränderten Koordinationsfähigkeit und zu einer Kontraktionsfähigkeit bei den Rumpfmuskeln kommt. Also beides führt zu einer Problematik in der Rumpfstabilität. Und dementsprechend kann es sein, okay, ich habe jetzt ein Reizdarmsyndrom, ich habe eine verschlechterte Muskelkoordination im Rumpf. Dementsprechend könnte es sein, dass sich Rückenschmerzen entwickeln, zumindest häufiger als die normale Population. Was die daneben auch noch interessanterweise diskutiert haben, ist, dass es halt auch um das Bindegewebe gehen kann. Also, dass es halt eine andere Kollagenkonzentration gibt und dass diese beiden Gruppen, Rückenschmerzpatienten und Patienten mit gastrointestinalen Problemen, häufiger halt eben eine besondere Physiologie in dem Bindegewebe und in der Kollagenkonzentration haben. Ja, das finde ich auch ganz interessant. Das haben wir häufig nicht so im Kopf. Wir denken immer an Faszienverbindungen, an viszerosomatische Reflexe, aber dass es halt auch eine, sage ich mal, physiologische, vielleicht auch genetische Grundlage haben kann, das steht immer so ein bisschen außen vor.
Ja.
Genau, also so diese Faktoren, Rumpfmuskeln, viszerosomatische Konvergenz und die Reflexe dort, Faszienkontinuität und vielleicht auch noch, nun ja, so verändertes Bindegewebe. Ja, soweit zu den Grundlagenstudien, also dass auch außerhalb der Osteopathiewelt dort Fokus drauf steht und dass es halt da Zusammenhänge gibt. Dann gibt es noch so ein, zwei andere Studien, die ich mal einmal kurz erwähnen möchte, die sich auf die Behandlung der Niere fokussiert haben. Die eine, die sehr oft zitiert wurde oder die immer wieder rangezogen wird, ist eine Studie aus 2012 aus dem Journal of Bodywork and Movement Therapies. Das ist so ein Journal, was halt sehr viel zum Thema Osteopathie, Chiropraktik, Yoga, Pilates und so weiter publiziert. Und ist von dem Italiener Paolo Tozzi, die Studie als Erstautor. Und da geht es halt darum, dass Rückenschmerzpatienten auch gecheckt wurden, wie sie Nierenmobilität ist. Und die haben halt verschiedene Techniken dort gemacht und geschaut, ob sich die Schmerzempfindung verändert und ob sich gleichzeitig auch die Nierenmobilität ändert. Also per Ultraschall wurde dort geguckt in dem Bereich. Und man weiß auch, dass viele Rückenschmerzpatienten auch eine eingeschränktere Nierenmobilität haben. Also da gibt es anscheinend diese Zusammenhänge. Ob das kausal zusammenhängt, das ist tatsächlich immer noch nicht klar. Aber in der Studie ist es auf jeden Fall so, dort wurde
nie osteopathisch behandelt. Nie. Es gibt nie Kausalitäten in der Osteopathie.
Es ist stimmt, kann man immer eigentlich
individuell
so sagen,
gecheckt werden.
Muss immer individuell gecheckt werden, genau, so kann man so sagen. Naja, die hatten auf jeden Fall 140 Patienten und auch noch eine Kontrollgruppe, auch über 100 Leute, wo halt unterschiedliches getestet wurde, eben die Nierenbeweglichkeit, Schmerz und so ein Fragebogen. Und auf jeden Fall ist es so, dass sowohl der Rückenschmerz weniger wurde, als auch die Nierenbeweglichkeit statistisch signifikant zugenommen hat. Ja, eine ganz interessante Geschichte, und relativ neu dazugekommen ist auch eine Studie aus dem Jahr 2021, auch italienisch, wenn ich so sehe, aber publiziert in Amerika, Journal of Osteopathic Medicine, also eines der bekanntesten osteopathischen Magazine, namens Manual Treatment for Kidney Mobility and Symptoms in Women with Non-Specific Back Pain and Urinary Infections. Also, die haben auch da den Brückenschlag da drin, ne, zwischen diesem unspezifischen Rückenschmerz und eben Blasenentzündung. Ne? Und behandeln in dem Fall auch die Nieren und checken halt hinterher, wie die Symptome sind. ganz schick an der Studie ist, dass sie genau gezeigt haben, welche Techniken die machen. Die haben drei Techniken verwendet. Einmal ein Lift-Off für den TLÜ, dass sie im Sitzen einfach die Patientin auseinandergezogen haben. Ne? Also so ein TLÜ-Lift, ne? Gibt's auch in verschiedensten Techniken. Das haben sie gemacht. Dann haben sie eine wunderschöne Technik gemacht für die Perinierenfaszie, also die Faszie, die um die Niere herum ist. Die kennst du mit Sicherheit auch, Dennis. Da liegt man auf dem Rücken und hat halt ein Bein über die Bank rüberhängen. Und da nutzt du dir halt eben so diese Kontinuität der Niere, Nierenfaszie zum Thema Psoas und zum Oberschenkel aus und bringst den Oberschenkel so ein bisschen in Dehnung, indem es über die Bank rüberhängt, und gehst gleichzeitig mit der anderen Hand auf den Bauchbereich, dort, wo die Niere ist, und schiebst das in nach oben hin quasi. Ja, das ist die eine Geschichte.
Kenn ich.
Und dann letzte Technik, naja, eine funktionelle Nierenbalance-Technik. Also sowas wie ein, wie soll man sagen, BLT oder eine funktionelle Ausbalancierungstechnik. Das heißt, eine Hand geht hinten, dort wo die Niere ist, die andere geht nach vorne in den Bauchbereich, wo die Niere so ungefähr zu finden ist. Und dann schaut man einfach, okay, wie fühlt sich der Bereich an? Und ich gehe in die freie Richtung. Ich gehe nach oben in die freie Richtung, ich gehe zur Mitte in die freie Richtung, sodass man der Niere dort mehr Platz gibt. So eine indirekte, funktionale Technik. Genau, das sind so die Techniken, die gemacht wurden. Ja, vielleicht sollten wir mal zusehen, dass wir die Techniken auch, ich frage, weiß nicht, ob das Copyright-mäßig so gut ist, aber dass wir das auf unserer Instagram-Seite auch veröffentlichen, dass das nachempfunden werden kann. Nun ja, und wie es so ist, in dieser Studie kam es auch, jo, es wurde mehr oder weniger alles besser, sowohl Rückenschmerz als auch die urogenitalen Probleme. Und dementsprechend ist die...
So einfach ist Wissenschaft.
So einfach ist es, ja. Es gab verbesserte Mobilität der Niere und es gab auch verbesserte Symptome bei den Patienten mit den sowohl urogenitalen als auch bei den Rückenschmerzen. Okay. Genau. Ja, ist also jetzt relativ schnell zusammengefasst. Ich finde es aber interessant, sich halt eben verschiedenste Sachen anzugucken. So einmal diese Kohortenstudien mit den ganzen Symptomen, die über viele Jahre bei zigtausend Frauen gemacht wurden. Und dann halt eben auch so die... Naja, die klinische Studie, ne? Dass man sagt, okay, ich behandle bei den und den Leuten mit den und den Problemen, in diesem Falle Rückenschmerz, eingeschränkte Nierenbeweglichkeit und vielleicht urogenitalen Problemen, behandle ich die Niere und gucke, wie werden die Symptome besser. Ja, es gibt einige, gerade bei den praktischen Studien, gibt es einige, naja, kritische Punkte, das könnte besser sein, könnten mehr Patienten sein, könnte bessere Statistik sein, wie es immer so ist. Es ist aber schon mal sehr interessant, dass es in die richtige Richtung gehen kann.
Ja, genau. Das typische Dilemma. Also ganz interessant, ja. Aber jetzt so hieb- und stichfest ist es wirklicherweise nicht mit der wissenschaftlichen Geschichte, aber es sind Indizien und naja, wir hören jetzt nicht da auf zu arbeiten, nur weil wir jetzt nicht hieb- und stichfeste Studien haben.
Wir dann könnten wir ja gar nichts mehr machen.
Helfen an der Front, da wo es gebraucht wird, Junge. Klaas, jetzt ist schon ein bisschen Zeit vorangeschritten. Ich würde ganz gerne mal ein kurzes Päuschen machen. Und dann gleich haben wir noch ein paar funny Sachen am Start, oder?
Ja, vielleicht, ja.
Also Niere wird auch immer mal wieder auftauchen. Jetzt habe ich das so abgebrochen hier. Spannendes, kontroverses Feld. Und auch die Niere wird bestimmt mal wieder in einem Podcast auftauchen. Aber jetzt ist erstmal Breaky Break. Bis gleich.
Wir sind zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und eben ging es um relativ trockenes Studiengedöns. Jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen Unterhaltung in den Laden bringen, ein bisschen Schwung in die Kiste. Und Dennis, du bist mit einer interessanten Sache auf mich zugekommen, dass wir die interessantesten oder verrücktesten Anliegen vortragen, mit denen Patienten zu uns kamen in der Praxis. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
So sieht's aus. Ja. Ja. Also ja. Die Leute haben ja verrückte Sachen und wollen von uns verrückten Wunderheilungen ihre Themen gelöst bekommen. Also da machen wir mal ein schönes Top 3 raus, würde ich sagen. Also ich weiß auch nicht, ob ich wirklich alle habe. Wahrscheinlich fallen mir irgendwann im Laufe der Zeit nochmal welche ein, aber ja, ein paar habe ich am Start.
Ja.
Ich fange direkt mal mit Platz 3 an. Und zwar eine Osteopathie-Studentin. Ich weiß nicht, ob die uns auch hier zuhört, aber die ist zu mir gekommen und sagte, ja, ich weiß, es ist relativ verrückt. Ich bin damit auch schon überall gewesen beim HNO-Arzt und sonst wie ist alles abgeklärt worden, aber mein linkes Ohr juckt und ich hätte ganz gerne, dass du mir da ein bisschen hilfst. Und dann saß ich da und dachte mir so, what? Und habe erstmal nochmal alles Mögliche abgeklärt in Richtung, hast du das Ohr gewaschen? Ist das mal durchspült worden? Ist sonst irgendwie Tinnitus, was weiß ich was gewesen? Ich dachte, nö. Es juckt nur immer. Immer, wenn ich Stress habe, juckt es so. Und da habe ich dann auch versucht, faszial, Kiefer, quasi eine Tinnitus-Behandlung zu machen. Und ehrlicherweise ist sie noch ein paar Mal wiedergekommen und dann auch mit ein paar anderen Anliegen. Und alsbald kommt sie auch wieder. Aber das mit dem Ohrjucken haben wir so richtig nie gut in den Griff bekommen. Also das ist schon... Tja, ich weiß nicht, ob das Psychosomatik war oder wie auch immer, aber nur das eine Ohr und bei Stress juckt es immer. Was soll ich da machen?
Ja. Okay, also ein Fail, Dennis.
Ja, it is.
Ja. Eine Sache, die je nachdem, wie aus welcher Sichtweise man es betrachtet, einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall als verrückt erklären würden, einige als überhaupt nicht verrückt und mich wahrscheinlich als verrückt darstellen würden, ist, dass jemand zu mir kam und sagte, ja, Herr Stechmann, ich habe bald einen sehr großen kieferorthopädischen Eingriff, ich kriege viele Implantate, es wird dieses und jenes gemacht, da wird irgendwas rumgesägt und ich habe auch ein bisschen Osteoporose, mein Kiefer ist nicht so 100% vom Knochenmaterial her. Ich möchte, dass sie mich mit Kranio behandeln und vor allem Kranio am Unterkiefer, an der Mandibula, damit die Knochenstruktur dort besser wird und diese OP richtig glatt läuft und alles super wird und das alles wieder sehr gut einwächst, das Material.
Ja, genau. Kann ich ja verstehen, das Anliegen, aber...
Ja, konnte ich auch verstehen. Ich habe auch mein Bestes gegeben, auf jeden Fall, weil ich kann auch sehr gut verstehen, dass das ein krasser Eingriff ist und so. So ein bisschen crazy war es, weil außer dieser OP relativ viel von der Schulmedizin abgelehnt worden ist, was man da sonst noch so machen könnte. Deswegen habe ich mich nicht so ganz wohl dabei gefühlt.
Ja. Ist die OP denn gut verlaufen? Hast du das gehört?
Ja, das war das Problem. Es gab halt kein Follow-up mehr. Also ich habe 2 Behandlungen gemacht, beide vorher. Und dann wollte sie sich eigentlich immer noch mal wieder melden. Müsste theoretisch bald soweit sein. Ich hatte bei dem Fall auch noch andere Sachen gefunden, wo ich sagte, das bitte schulmedizinisch abklären. Das kam mir da schon ein bisschen unangenehm vor und dann wurde mir versichert, ja, mache ich. Andererseits kam immer wieder durch, wie wenig Vertrauen in die schulmedizinische Diagnostik da war. Deswegen war das insgesamt eine relativ crazy und skurrile Sache so.
Ja. Okay, also man weiß nicht, ob es ein Fail war oder ob es vielleicht doch geholfen hat.
Ja, vielleicht hat es auch geholfen, ja. Ja, also ne, Kraniostoffwechsel, dass die Ligamente dort ausbalanciert werden im Kiefer, im Unterkieferknochen, in den Zahn rein.
Also du hast sehr zartkranial auch gearbeitet oder Kieferkranial, gib ihm. Ich weiß, du bist der Sensible von uns beiden. Ich bin ja eher der Hau drauf und Schluss. Ruf mich nochmal an, wenn du nachweisen kannst, dass du die Corticalis durch BLT-Techniken messbar verändert hast, dann lade ich dich zum schönen Abendessen ein, mein Lieber.
Ja, finde ich gut.
Mein Platz 2, ich glaube, das hatte ich schon mal in irgendeinem Kontext mit den Augen angewendet, war tatsächlich, manchmal muss man aufpassen, was man manchen Menschen von anderen Behandlungserfolgen so erzählt. Und ich hatte mal davon berichtet, dass ich bei einem Mann mit Rückenschmerzen hinten die Fasciatora columbalis mittels Kipplerfalten gezogen habe. Und die sind ja durchaus stehen in Verbindung mit dem Rücken und somit auch wahrscheinlich mit dem Duramark und nicht mit dem Duramark, mit dem Durasack. Auf jeden Fall war da damals meine Idee, dass ich da hinten was gelöst habe, die Spannung der Dura nachgelassen hat und hinten auf die Augäpfel sich insofern ausgewirkt hat, als dass die Dura hinten an den Augäpfeln verbunden ist. Und der Patient mir beim nächsten Mal berichtete, dass er das Gefühl hat, besser sehen zu können, seitdem ich ihn unten am Rücken behandelt habe. So, und das habe ich irgendeinem anderen Patienten auch mal berichtet, als wir uns über die Missstände von Brillentragen unterhalten haben. Und dann hat er tatsächlich nochmal einen Termin gebucht und kam dann zu mir und sagte, ja, ich möchte jetzt, dass Sie meine Sehkraft verbessern, so wie Sie es bei dem anderen gemacht haben. Und
dann habe ich gesagt, genau so.
Das kann ich nicht aus dem Ärmel schütteln. Habe dann natürlich nochmal diese Techniken angewendet, aber ich glaube, ehrlich, möglicherweise auch nicht, also er trägt jetzt immer noch Brille, sagen wir es mal so, ist auch immer noch mein Patient, aber dieses Thema ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Das war auf jeden Fall auch eine crazy Patientenanfrage.
Mhm. Ein Patient, was auch relativ seltsam war, dass ich ihn, nicht unbedingt im Genitalbereich, aber im Intimbereich behandelt habe. Und ich habe ihn, konkret gesagt, ein Triggerband um das Rektum herumgezogen, um den Musculus Sphincter ani externus. Genau, jedes Mal, wenn ich irgendwie so eine Geschichte bei irgendeinem Stammtisch droppe oder sowas, dann sagen alle, was, das hast du gemacht? Wow, wie krass und so. Wundert mich immer so ein bisschen, weil in der Osteopathie ja auch relativ häufig am Steißbein behandelt wird und manchmal auch von intern, das heißt über das Rektum am Steißbein, dass ich mich immer ein bisschen wundere, wenn ich sage, ja, ich habe da außen am Schließmuskel rumgedrückt, dass dann viele Leute sagen, boah, krass und so.
Nee, also so schlimm bin ich nicht, aber ich kenne die Story halt,
ja. Du kennst die Story, ja. Genau, es ist ein Patient gewesen, der auf einer auf einem Segelturn war und Rückenschmerzen bekommen hat, totale Verstopfung bekommen hat und halt auch totale Schmerzen im Gesäßbereich, Rückenbereich und auch Schließmuskelbereich bekommen hat. Und es ist am Urlaubsort, wo er war, ist er nicht zum Arzt gegangen und dann erst wieder, als er in Deutschland war. Und dann war immer so ein bisschen die Frage, ja, was ist da los? Es wurde spekuliert, es ist eine Prostatitis gewesen, eine Entzündung der Prostata. Ist es ein Ileus gewesen, also eine Passagestörung des Darmes, dass der halt einfach nicht weiter transportiert wird. Es konnten Gott sei Dank die wichtigsten Sachen ausgeschlossen werden, also die wichtigsten schwerwiegenden Pathologien. Trotzdem hat er weiterhin die Probleme gehabt. Letztendlich ist es dann so weit gekommen, dass das Einzige, was geholfen hatte, dass ein Triggerband, also eine sehr feste Faszientechnik, einmal ringsherum um den Schließmuskel, das Einzige war, was ihm geholfen hatte. Dass er dann wieder eine Zeit lang ganz normal leben und arbeiten konnte und auf Toilette gehen konnte und abführen konnte.
So top.
Genau. Ja, und das war so ein bisschen ein interessantes Anliegen, können Sie da nicht einfach das mal machen und so? Und er hat dann hinterher auch gesagt oder zwischendurch auch mal gesagt, ey, nicht, dass du denkst, dass mir das Spaß macht oder so, ne? Also für mich ist es auch unangenehm und so. Genau.
Ja, okay. Mein Top 1 Ding, das was Patienten mir angetragen haben, was ein bisschen crazy war, war eine Patientin, die von einer Heilpraktikerin kam, die so ein bisschen esoterisch und spirituell um die Ecke kam und sagte, ja, bei ihren Leistenschmerzen, ihr Großvater sitzt noch bei ihnen im Dickdarm, der verstorbene Großvater, und der geht nicht weg, und solange der Großvater da noch ist, werden sie ihre Leistenbeschwerden haben. Und dann fragte mich die Patientin tatsächlich, ob ich nicht den Großvater austreiben könnte. Und was soll ich sagen? Das habe ich getan.
Hast du getan, ja.
Ich weiß nicht, wo der Großvater jetzt rumeiert, aber nicht mehr in ihrem Dickdarm auf jeden Fall. Da bin ich von außen ordentlich dran gegangen und dann war auch diese Leistenproblematik weg. Rest in peace, lieber Großvater, aber such dir einen anderen Spot, wo du abhängen kannst. Nicht in dem Dickdarm deiner Enkelin. Ja, okay. Das war auf jeden Fall verrückt.
Okay, die hat auch wirklich so gesagt, treiben Sie mir den Großvater aus.
Ja.
Okay. Eine Sache, die mir sehr in Erinnerung geblieben ist, mein Top 1, ist, dass ein Patient zu mir sagte, den ich irgendwann wieder an der Bushaltestelle getroffen hatte, ey, hast du mal eine Kippe? Und das ist jetzt erst einmal überhaupt nicht spektakulär oder verrückt, aber der Hintergrund ist interessant. Das war mein allererster Patient, den ich hatte als Physioschüler auf der Onkologie, also auf der Krebsstation. Das war damals ein 25-jähriger junger Mann, der Hodenkrebs hatte, infolge des Hodenkrebs, diverse Metastasen in Lunge, in anderen Organen, ich meine vielleicht sogar auch im Gehirn hatte. Und ich war damals 21, er war 25 und er hatte die Diagnose in Faust. Das heißt, sehr ungünstig. Man rechnet nicht mehr damit, dass der sich erholt und dass der länger als nun ja, meistens ein halbes Jahr lebt. Also man rechnet tatsächlich mit dem Tod bei dem Patienten. Mhm. Also, hat mich echt auch am Anfang Überwindung gekostet, da jeden Tag wieder hinzugehen. Das war mein, wie gesagt, mein allererster Patient. Ich musste erstmal damit klarkommen, mit Todkranken zu arbeiten und so. War aber auch ein witziger Typ und so. Und das war, wie gesagt, im ersten Semester Physioausbildung. Und den habe ich im sechsten Semester, das heißt nach 2,5 Jahren, habe ich den halt zufällig wieder getroffen an der Bushaltestelle. Und da fragte mich, ey, sag mal, hast du eine Kippe?
Ja, und, Mann, Alter.
Ja, fand ich ziemlich lustig. Also erstens hat er überlebt. Ne? Also zumindest hat er 2,5 Jahre überlebt. Und er hatte immer noch Bock aufs Leben, hat immer noch Bock aufs Rauchen gehabt. Und naja, war es gut, war es nicht gut, aber ja, ich weiß nicht, ob er immer noch lebt. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn er es noch tut. Ich hätte ihm auch echt eine Kippe gegeben wahrscheinlich, aber ich hatte natürlich keine dabei.
Anyway, wir machen jetzt noch ein paar Tracks auf unsere Musikantenknochen-Playlist. Eine wirklich viel gehörte Playlist und wir kriegen viel positives Feedback. Heute war das Thema Niere und ich fange mal an mit dem größten Kidney-Bone-Esser der Filmgeschichte, und zwar Bud Spencer und Terence Hill. Und zwar, jetzt muss ich mich konzentrieren beim Vorlesen des Tracks. Das ist das Orchestra Guido und Maurizio De Angelis und der Track heißt I due super piedi quasi piatti titoli di testa und hört euch das an, ist einfach ein top gute Laune Song und macht viel Spaß. Ja, das ist mein erster Track, Klaas. Hast du auch welche?
Wir hatten über das Thema Juckreiz bei Nierenpathologien gesprochen und da ist mir der Track Baby Scratch My Back von Slim Harpo eingefallen.
Mhm, I see. Mhm. Okay. Anderer Track, der mir eingefallen ist beim Thema Niere, / Harnkristalle, die nicht abtransportiert werden, / Gicht eingefallen. Der Track Crystallized von The XX, ein sehr schöner Track und den packe ich auch noch auf die Playlist.
Ja. Aus derselben Zeit wie der erste Song von mir kommt auch der Song The Fat Man von Fats Domino. Den kennst du, Dennis, so ein etwas dickerer Amerikaner. Yeah. Der hat auf jeden Fall ein paar richtig gute Songs gemacht. Immer schön am Klavier gewesen und konnte wunderbar singen. Ja,
yeah.
Okay. Der kommt mit drauf auf die Playlist.
Cool. Und mein letzter Track richtet sich an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich habe vor ein paar Folgen mal nochmal um ein paar Sternebewertungen gebettelt in unserem Feed oder wie auch immer man das nennt, also bei Spotify oder bei iTunes oder sonst wo ihr uns Sterne geben könnt. Und danach sind auch Sterne gekommen und unser Durchschnitt bei Spotify ist von 4,9 auf 4,8 gesunken. Von
daher, Scheiße.
Naja, werde ich jetzt nicht mehr so viel um Sterne betteln, aber naja, wer das hört, schaden kann uns das auch nicht. Ihr könnt uns versuchen klein zu halten, aber wir werden immer weitermachen und deswegen packe ich von den Track von Joan Jett und den Blackhearts Bad Reputation auf die Platte.
Okay. Ohne irgendeinen Zusammenhang packe ich den Song Hang Me Up to Dry von den Cold War Kids mit drauf.
Ja, auch bekannt.
Ein bisschen Indie, das ist doch deine Sache, ne?
Ja, ja. It is. Ja, klar. Wir sind schon wieder vorangestritten. Ich glaube, ich muss heute eine abschließende Kette lösen. Hast du was für mich?
Ich hatte mir gedacht, wo wir über die gastrointestinalen Probleme gesprochen haben, geht es einmal um die Speiseröhre, den Ösophagus. Und damit das nicht zu einfach wird, bastel mir doch eine Kette zum Mittelfuß.
Speiseröhre, Mittelfuß. Viele Wege führen nach Rom. Ich weiß nicht, wir haben mittlerweile schon so viele Ketten gemacht. Ich habe mir nicht immer gemerkt, welche Ketten wir da gedroppt haben. Ich versuche es jetzt einfach mal mit einer fiktiven Geschichte. Und zwar hat die Patientin Sodbrennen und aufgrund der Sodbrennenprobleme der Speiseröhre nimmt sie ein Magenschleimschutzmittel, Pantoprazol zum Beispiel. Das Pantoprazol kleidet die Speiseröhre und den Magen mit einer Schleimschicht aus. Und ein Nachteil des Ganzen ist, dass der sogenannte Intrinsic-Faktor in dem Magen nicht mehr durch diese Schleimschicht sich in den Speisebrei begeben kann. Das ist aber wichtig im Blutsystem, damit das Kalzium im Körper an den Knochen, in den Knochen mit eingebaut werden kann. Und somit kommen wir dann am Mittelfuß irgendwann nicht mehr genug Kalzium und Intrinsikfaktor zur Stabilisierung des Fußes und dann bricht der Mittelfuß mit Ermüdungsbruch und das ist meine Kette von der Speiseröhre zum Mittelfuß.
Bumm! Ich muss sagen, ich habe mir das ganz anders vorgestellt, denn aber finde ich gut. Finde ich gut, weil es halt so gesehen keine anatomisch festgeschriebene Kette ist, aber eine funktionelle Kette über verschiedene Ecken gedacht. Lass dich durchgehen, top,
fantastisch. Es hilft tatsächlich auch immer an solche Dinge als Osteopath zu denken und da mal ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Da habe ich durchaus dann auch schon Menschen dahin gebracht, dass sie nochmal mit dem Arzt über die Einnahme von Pantoprazol gesprochen haben und der Arzt sagte, oh, ich wusste gar nicht mehr, dass sie das noch nehmen, so irgendwie, lassen Sie es ruhig mal. Ja. Und dann sind auch diverse Probleme ein bisschen besser geworden, also ist nicht immer alles so nebenwirkungsfrei. Und dennoch ist es auch ein ganz wirksames Zeug, also ja, muss man immer ein Auge drauf haben. Mhm. Klasse. Ich muss jetzt in die Küche.
Fantastisch.
Ich muss jetzt ein bisschen brutzeln. Ich wünsche dir einen schönen Abend und unseren ZuhörerInnen auch. Gebt uns alle Sterne dieser Welt, gebt euch mal einen Ruck, was los, ist bald Weihnachten, es muss mal ein paar Sterne regnen hier und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Bis zur nächsten Episode beim Knochenjob-Podcast. Thank you.